Fulda Kultur, der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen, das ist Fulda Kultur, der Podcast. Mein Name ist Shaggy Schwarz, dieser Podcast wird präsentiert vom Kulturzentrum Kreuz e.V. mit freundlicher Unterstützung der Stadt Fulda. Ein junger Mann, der schon lange in dieser Stadt Fulda auch zu Hause ist, den ich auch schon seit Jahren kenne und in den letzten Monaten häufiger ins Gespräch gekommen bin, sitzt heute bei mir. Er ist aktuell der Unternehmenssprecher der Rhön Energie, war 20 Jahre führender Lokalredakteur der Fuldaer Zeitung, heute bei mir Volker Nies. Hallo Volker.
Hallo Shaggy, vielen Dank, dass ich da sein darf.
Ich habe mich sehr gefreut, dass du zugesagt hast. Wir hatten ja im Rhön Energie Challenge Podcast, da haben wir die Ehre gehabt, schon mal miteinander zu reden. Und ich habe gemerkt, was für ein interessanter Mensch. Das war mir alles gar nicht bewusst, was er heute uns so erzählen wird. Ich bin ganz gespannt. Aber fangen wir gerade beim Status Quo an. Du bist Unternehmenssprecher der Rhön Energie. Was genau machst du da genau und wie sieht die Arbeit da aus?
Ja, das würde schon, wenn ich die Frage umfassend beantworte, würde das schon den Podcast füllen. Also ich stelle da oder ich bin der Ansprechpartner für die Medien und meine Aufgabe ist es darzustellen, dass wir von der Rhön Energie Gruppe der starke Partner in der Region sind und der erste Ansprechpartner für alle Fragen rund um Energie. Also ich bin der, die Kollegen verkaufen, sage ich immer ganz platt, verkaufen Produkte. Ich verkaufe das Unternehmen, aber das ist abfällig dargestellt. Also ich bin für die Außendarstellung verantwortlich.
Du bist ja ein Journalist durch und durch. Du hast schon ziemlich früh angefangen damit. Wie kam es dazu?
Ja, also ich war schon in meiner Kindheit, tatsächlich Kindheit, war ich ein News-Junkie. Ja, da gab es noch keine elektronischen Medien, aber es gab die Tageszeitung. Und da hat meine Mutter mich immer früher wecken müssen, damit ich die Tageszeitung lesen konnte. Jetzt nicht den Lokalteil, sondern vor allem den Sportteil und vor allem die Berichte über Eintracht Frankfurt. Da war ich schon früh Fan. 1975 Pokalsieg gegen den HSV. Das war so das erste Spiel, das ich bewusst wahrgenommen habe. Also seitdem Eintracht-Fan. Und da musste ich morgens immer schon lesen, was gibt's Neues bei der Eintracht. Dann hat sich mein Interesse ein bisschen ausgeweitet. Dann habe ich gelesen, was schreibt der Frankreich-Korrespondent. Also in Lauterbach bin ich groß geworden. Da gab es die Oberhessische Volkszeitung, eine Lokalausgabe der Frankfurter Neuen Presse. Die gibt's nicht mehr. Die ist 89 eingestellt worden, diese Lokalausgabe. Und dann habe ich eben nachgelesen, was passiert in Frankreich. Der Frankreich-Korrespondent, das hat mich begeistert. Und da habe ich gedacht, sowas möchte ich dann doch auch gerne werden, Journalist. Und dann wurde ich freier Mitarbeiter bei der Oberhessischen Volkszeitung als Schüler und beim Lauterbacher Anzeiger. Da gab es tatsächlich in Lauterbach noch zwei Tageszeitungen. Und bin gleich ganz oben eingestiegen, nämlich als Chefredakteur und Herausgeber von einer Schülerzeitung. Die berühmte Schülerzeitung Der Elefant. Naja, so berühmt wurde sie nicht. Am Alexander-von-Humboldt-Gymnasium. Also das, wenn was gedrucktes auch unter die Schülerschaft zu bringen, das hat mich fasziniert. Und und dann nach dem Abitur stellte sich die Frage, was willst du denn eigentlich werden? Und in der Abi-Zeitung haben mich dann die Klassenkameraden oder für die Abi-Zeitung haben mich die Klassenkameraden gefragt, was ist dein Berufswunsch? Und dann habe ich geschrieben, Journalist oder Philosoph. Und die Kombination deshalb, weil ich wollte schon immer den Dingen auf den Grund gehen. Ja. Und das ist das Tolle als Journalist. Man kann sich einem Thema nähern und man kann dann die Experten so lange fragen, bis man es verstanden hat oder man rausfliegt. Dass die Leute sagen, also du verstehst sie echt nicht. Aber in der Regel habe ich immer verständnisvolle Partner gefunden, Gesprächspartner gefunden, die gesagt haben, ja, es ist doch toll, wenn da jemand das, was wir tun, mal für die Zeitung übersetzen. Also den Dingen auf den Grund gehen und auch die Welt ein bisschen kneten. Also ich habe schon so den Anspruch, das ist eigentlich so ein katholischer Anspruch, nämlich die Welt ein bisschen besser machen.
Sehr schön.
Und so viele Sachen kann ich nicht. Ich kann nicht mehr als einen Nagel in die Wand schlagen und in Statistik verstehe ich schon die erste Frage nicht. Also dieses Naturwissenschaftliche, jetzt kannst du sagen, Nies, wie bist du dann zur Rhön-Energie gekommen? Also ich weiß mittlerweile, wie der Strom fließt und dass es Wechsel und Gleichstrom geht. So, aber also was ich kann, ist wirklich dieses Journalismus bilde ich mir ein, das kann ich gut und damit kann man auch die Welt gestalten. Das habe ich dann nachher auch bei der Fuldaer Zeitung, glaube ich, ein bisschen gemacht. Aber vielleicht ich versuche es mal so ein bisschen chronologisch zu machen. Also Abitur, Bundeswehr, bin ich tatsächlich dann zu einer großen Lokalzeitung gegangen. Das war das Westfalenblatt in Bielefeld. Die waren ganz, die haben damals 25 Lokalausgaben gehabt, also ganz stark im Lokalen.
Bist auch nach Bielefeld gezogen dann in dem Zeitraum?
Genau, ja. Also erstmal Lokalausgabe Höxter an der Weser im Dreiländereck zu Hessen und Niedersachsen. Und da habe ich eigentlich die Liebe auch zum Lokalen gelernt. Mhm. Also nicht die große Politik, sondern das, was die Menschen vor Ort bewegt, die Geschichten vor Ort vom Nachbarn, über den Sportverein um die Ecke. Was macht der eigentlich? Also diese Geschichten, die haben mich fasziniert. Da war auch so einen Spruch habe ich noch vor Augen. Einen Spruch hat man im Ohr, nämlich von meinem Ausbildungsleiter Matthias Boge, der gesagt hat, Nies, wenn Sie, damals war Bonn noch Hauptstadt, wenn Sie in Bonn sind oder später dann eben in Berlin, ja und, da sind Sie eine von Hunderten. Aber vor Ort, da sind Sie der Dinge bewegen kann, dessen Berichte gelesen werden. Und damals hatte die Tageszeitung, die hatte keine Konkurrenz, muss man sagen. Und die hatte auch noch eine Durchschlagskraft. Also das, was in der Zeitung stand, das war die gesetzte Wahrheit.
Und wir sind Ende der 80er, gell? Sind wir jetzt gerade. Genau, Zeit hat natürlich eine ganz andere Bedeutung auch. Wie war es aber dann trotzdem für dich von deiner Zeit, von der Zeitung zum Fernsehen? Du bist ja dann erstmal zum Fernsehen gewechselt. Wie kam da der Wechsel?
Ja, also die Lokalzeit, das Westfalenblatt, die waren schon sehr innovativ. Der stellvertretende Chefredakteur Ralf-Dieter Poch war so ein ganz heißer Journalist. Und der hat auch gesagt, die Zukunft liegt in den elektronischen Medien. Und der hat dann ein Unternehmen aufgebaut, das Nachrichtenbeiträge für RTL produziert hat. Also der hat Nachrichtenstudios unterhalten in Bielefeld, in Bremen, in Essen für RTL. Und er hat gesagt, Nies, du kannst irgendwie gut Geschichten erzählen in einem Lokalen. Mach doch mal Fernsehen. Das kannst du doch. So. Und die in unserem Alter sind, die kennen noch Barbara Ehlichmann. Die war dann Moderatorin bei RTL. Die war also vorher bei dieser Fernsehproduktionsfirma, die wechselte zu RTL, man brauchte einen Nachfolger und das wurde ich. Ja, also ich war sozusagen der Nachfolger von Barbara Ehlichmann, aber auch nur da bei Teutotele, Teutoburger Wald, Bielefeld im Teutoburger Wald und deshalb hieß die Firma Teutotele. So, und da habe ich dann Berichte gemacht über Politik, über Wirtschaft, über Buntes. Und das etwas Unbefriedigende war, das waren halt immer Beiträge. Wenn es richtig, richtig lang war, dann waren es 1,30. Mhm. Ja, da kann man nicht viel erzählen. In der Regel für die Nachrichten waren es 45, 60 Sekunden. Und deshalb habe ich dann, nachdem ich dann 2 Jahre Fernsehen gemacht habe, habe ich gesagt, ach nee, ich will studieren. Habe ich meinem Chef gesagt, er hat gesagt, nee, das verstehe ich. Und wir bleiben weiter Freunde. Ja, das war dann so im Herbst 89, wo ich gesagt habe, also Fernsehen war jetzt erstmal genug für mich.
Wo wir im Herbst 89 sind, da ist ja für die Geschichtsexperten auch was ganz Großes passiert, wo du sehr viel auch von mitbekommen hast. Und zwar reden wir natürlich vom Fall der Mauer. Wie war diese Zeit für dich und wie bedeutend war das auch beruflich für dich?
Ja, also das hat mich elektrisiert. Ich sehe mich selber so jetzt wie so alte Säcke, die dann von ihrer Jugend erzählen. so ein bisschen ist es, ich gebe es zu, ist es auch bei mir. Also Fall der Mauer 1989. Ich habe ja 15 Monate Wehrdienst gemacht. Das war dann im Jahr 85, 86, einfach um es einzuordnen. Und da wurden wir mal nachts geweckt und gesagt, ja, Alarm, Alarm. Ja, ist das jetzt hier ernst? Oder ja, Rot greift Blau an und wir haben jetzt den Auftrag so und so. Ja, nochmal, ist das jetzt ernst? Sie haben es doch gehört, Rot greift Blau an. Die Ausbilder haben uns nicht gesagt, ist das jetzt hier ein Ernstfall? Und die Lage war also noch tatsächlich, man musste jetzt nicht eigentlich von einem russischen Angriff ausgehen, aber es war doch so gespannt, dass man nicht sicher war, naja, das ist auf alle Fälle eine Übung. So, also das war der Kalte Krieg, der immer noch der immer noch andauerte, so Ende der 80er. Und dann gab es wirklich eine wahnsinnige Entwicklung. 1989 gab überall Lockerungen. In Osteuropa am 2. Mai, ich habe es gerade nochmal nachgeschlagen, am 2. Mai 89 hat Ungarn mit dem Abbau der Grenzbefestigung begonnen. Und ich war da ehrenamtlich auch in der CDU-Jugendorganisation, in der Jungen Union engagiert. Und dann haben wir Gorbatschow eine Zange geschickt. Per Einschreiben haben gesagt, Mensch, Gorbatschow, hier, die Ungarn bauen die Grenze ab. Hilf du doch auch hier in zwischen den beiden Deutschlands die Grenze abzubauen. Wir haben ihm eine Drahtzange geschickt und auch mit einem Begleitbrief auf Russisch. Da war dann unser Übersetzungsbüro in Fulda. Die haben gesagt, das wird eine besonders tolle Aktion. Wir machen das gratis für euch. Und Einschreiben mit Rückschein. Also wir haben auch die Antwort bekommen, jawohl, das ist im Büro von Gorbatschow angekommen. Na gut, so, dann, also ich war zu der Zeit im RTL-Studio in Essen. Gorbatschow machte dann im Juni seinen Deutschlandbesuch und er wurde bejubelt. Gorbimania. Das war dann vielleicht wie nachher, als Obama Deutschland besuchte, so viele Hoffnungen waren in ihn gesetzt, dass er jetzt das alles zum Guten wendet. Und der war dann auch bei einer Station in Düsseldorf und da war ich als Reporter dabei, jetzt 2 Meter Entfernung. Ich habe kein Interview mit ihm geführt, aber ihn mal zu sehen, so in Natur, das war schon toll. So, also alles war ein Aufruhr. Ich, Redakteur in Essen. Ich überlegt, irgendwie musst du da jetzt mal rüber in die DDR. Und dann habe ich eigentlich einen Vorwand gesucht für die Berichterstattung. Und dieser Vorwand, jetzt sind wir gedanklich schon im November 89, war ein geplanter Besuch vom nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Johannes Rau in Dresden. So, und der wollte dann eine Ausstellung eröffnen, eigentlich etwas, wo kein Mensch ein Fernsehteam hinschickt, aber es war natürlich der Aufbruch. Und dann haben die Kollegen von der RTL-Zentrale in Köln gesagt, Nisio, dann fahr mal dahin.
Wie war das? Also wie kommt ihr, da muss ja ein Visum und sowas besorgt werden.
Genau, da musste man erst noch ein Visum beantragen. Erstmal musste ich ein Team zusammenstellen, einen Kameramann und noch einen Kollegen, so zu dritt. Die mussten die Reisepässe dann zusammenstellen und dann haben wir einen Kurier zur ständigen Vertretung der DDR, der hat ja keine Botschaft, sondern eine ständige Vertretung, nach Bonn, haben dann die Visa geholt. Und jetzt sind wir gedanklich am 8. November und da musste man jetzt zwischendurch auch noch telefonieren. Wir brauchten vom DDR-Fernsehen brauchten wir Unterstützung, an denen wollten wir schneiden. Da konnte man aber nicht einfach anrufen, sondern da musste man ein Gespräch beantragen, bei der Post anmelden. Das dauerte dann Stunden. Eine Alternative war noch ein Telex zu schicken, also ein Fernschreiber, richtig, das gab es damals noch. Der sagt, heute findet man die maximal noch im Museum. Na gut, also wir hatten unsere Koffer schon gepackt, um dann nach Dresden zu fahren. Wir waren schon alle ganz gespannt. Dann hat aber die SED-Führung angekündigt, sie machen am 9. November eine Politbürositzung. Und da musste das DDR-Fernsehen seinen Schnittplatz dann von Dresden nach Berlin verlegen. Und dann hat die RTL gesagt, Nies, wenn du da nicht aktuell berichten kannst, musst du noch nicht mal hinfahren. Ja. Gut, so. Jetzt war also Politbürositzung 9. November. Da gab es diese legendäre Pressekonferenz mit Günter Schabowski, der dann sagt, also die Grenze ist auf, unverzüglich. Und das war dann der 9. November abends. Da weiß ich noch, dass ich den ganzen Abend vor dem Fernseher saß, weil spätestens die Tagesschau um 20 Uhr dann berichtet, also die Mauer ist auf. Und das war jetzt, also ich habe das wirklich vom Fernseher abgeheult vor Rührung. Und so am nächsten Morgen haben wir gesagt, also wir haben jetzt natürlich passiert, es kamen ganz viele Ostdeutsche, kamen nach Westdeutschland und Riesenschlangen von Trabis, aber wir hatten nun das Visum für die DDR und haben gesagt, dann fahren wir jetzt also rüber, haben wir im Raum Magdeburg, haben eine Kreisstadt aufgesucht, Haldensleben war es, glaube ich, weil viel eigentlich sollten die ja noch einen so ein Visum beantragen, eigentlich im Kreis, in der Kreispolizeibehörde für die Ausreise. Das haben dann noch einige gemacht, die meisten sind einfach so rübergefahren. Gut, also jedenfalls haben wir eine Geschichte gemacht, in der DDR, so als wahrscheinlich einziges westliches Fernsehteam an diesem 10. November. Und überall war die Euphorie in der Luft, aber auch ungläubiges Staunen. Wie hält das an? Wie lange hält das an? Also das war schon eine tolle Atmosphäre.
Das klingt unglaublich. Also ich meine, so ein Erlebnis, ich meine, da zehrst du von heute ja natürlich noch davon. Das Thema DDR ist aber immer noch ein wichtiges Thema dann in der Zeit für dich natürlich geblieben.
Genau. Also kurz noch abschließend zu dem 10. November, so, also alles abgedreht, so, dann fahren wir mit dem alten Diesel Opel zurück, Studio Hannover, warteten schon die Kollegen, um das zu schneiden, nur die Autobahn war verstopft, voller Trabis, war gar nicht eingeplant, so, dann habe ich ein Motorrad angehalten, hallo, hier nehme ich mit, die Kassetten, damals wurde noch auf Kassetten gedreht, so in die Lederjacke gesteckt und dann nach Hannover und geschnitten und dann wurde es dann irgendwann abends gesendet. Also das war mein 10. November, genau. Also ich blieb dem Thema DDR verbunden. Also das war ja eine Zeit, wo man wusste, jetzt wird Geschichte geschrieben. Das, was jetzt passiert, ist was, wo wir, wenn wir dann irgendwann 2026 mal mit Kindern und Enkeln zusammensitzen, so konnte man damals schon wissen, das ist eine Gestalt in der Zeit, in der Geschichte geschrieben wird und eine positive Geschichte. Es war die Zeit, wo die Freiheit auf dem Vormarsch war. Und so eine Zeit der Euphorie, dann an Heiligabend durften dann auch die Westdeutschen nach Ostdeutschland fahren. Da bin ich dann mit meinem Freund Brenny und meiner späteren Freundin nach Ostberlin gefahren für Silvester, um dort Silvester zu feiern. Auch Riesen-Euphorie. Übernachtet haben wir dann in einer Plattenbauwohnung bei völlig unbekannten Leuten, irgendwie mit 20 Leuten auf 40 Quadratmetern. Man hatte einfach einen Schlafplatz. Dann war, also richtig Euphorie in der Luft, dann war die ersten und letzten freien Volkskammerwahlen waren für den 18. März angesetzt, 1990. Und ich habe schon gesagt, engagierter Christdemokrat damals und dann habe ich gedacht, jetzt mache ich mal, da gab es eine Partnerschaft zwischen dem CDU-Kreisverband Vogelsberg, meiner Heimat, und dem Kreisverband Pößneck im Osten von Thüringen. Und dann habe ich gesagt, hier, ich helfe euch einfach mal 2 Wochen im Wahlkampf. Das war auch toll zu sehen, sozusagen dazu beizutragen, dass hoffentlich jetzt die Stimmen, nicht nur die Stimmung für die Einheit ist, sondern auch die Stimmen. Das war der Wahlkampfeinsatz. Dann konnte ich noch bei einer Montagsdemo in Leipzig zuschauen. Das war schon wirklich toll. Und um das abzubinden, im Sommer 2005 habe ich dann die Macher der Einheit getroffen, Gorbatschow, George Bush und Helmut Kohl. Die bekamen nämlich zusammen den Point Alpha Preis. Mhm. Point Alpha an den Rastorf, an der hessisch-thüringischen Grenze. So, und da war auf dem Gelände eine Baracke, die war abgesperrt. Da sollten die sich nämlich vorher treffen zum Essen. Und ich bin einfach mit dem ganz wichtigen Gesicht, bevor die kamen, ganz wichtigen Gesicht, bin ich da einmarschiert und mit wichtigem Gesicht und Kamera. Und dann war ich da drin, während die eine Stunde vor der offiziellen Ehrung zusammensaßen, gegessen haben und geplaudert haben. Also da dabei zu sein, das war auch so ein Highlight. Ja. Aber zurück zum Journalismus. Diese Fernsehproduktionsfirma, die am Westfalenblatt dran hing, Teutotele, da hatte der Chef die Idee, wir machen ein Studio in Leipzig auf. Da gab es ja überhaupt keine Infrastruktur. Dann mussten erstmal Räume gefunden werden. Da hatte das Westfalenblatt, die haben einmal eine Zeitung herausgegeben in Leipzig, wo dann auch drin stand, wir suchen Räume und für ein Fernsehstudio. Und wer hat sich dann gemeldet? Das war so eine Firma, das war eine Stasi-Behörde. Die war zuständig für den Kontakt mit ausländischen Unternehmen. Da haben wir dann mit denen gesprochen, weil es gab auch sonst kein Angebot und ein Telefon sollte auch noch da drin sein. Und untergekommen sind wir dann tatsächlich in einer ehemaligen SED-Bezirksparteischule. Da haben wir dann zwei Räume gehabt und auch ein Telefon, wo man dann innerhalb der DDR telefonieren konnte. In der Zeit haben die dann ihre Honecker und Gorbatschow-Bilder alle von den Wänden genommen. Da habe ich dann auch Dutzende von mit nach Lauterbach genommen und ein paar stehen auch heute noch im Keller bei mir. Ja, also wenn jemand Interesse hat, die zu kaufen für ein Museum oder so, ja. Ja, und dann waren wir dann eben wir waren das erste Fernsehstudio eines westlichen Fernsehsenders in der DDR außerhalb Ostberlins. Also da gab es keine Überspielmöglichkeiten. Also das war wirklich hardcore, das war harte Arbeit, aber es hat richtig, richtig Spaß gemacht, da über den Wandel zu berichten, die Einführung der D-Mark und bei der Treuhand und was da nicht alles passierte, die ersten Wahlen der Bundesländer, die Bildung der Bundesländer. Also das war richtig, richtig spannend.
Du hast aber dann trotzdem die Entscheidung getroffen, dann erstmal nochmal zu studieren. Das ist richtig?
Ja, also ich habe mir gedacht, das war jetzt alles so verwirrend. Ich will das mal verstehen. Und dann habe ich in Bonn studiert Geschichte, Politik und Staatsrecht. Und dann habe ich in Los Angeles International Relations studiert. Da habe ich auch meine Masterarbeit geschrieben. Über ein Thema der deutschen Einheit, die europäische Gemeinschaft und die deutsche Einheit. Und in den Semesterferien habe ich immer für RTL gearbeitet. Das war dann so, als Student war das immer brutto für netto. Das war ganz nett. Dann in den Studios, die es dann mittlerweile gab, nicht nur in Leipzig, auch in Dresden und Rostock und Erfurt. Also ich blieb der DDR verbunden, ja. Dann habe ich danach noch eine Doktorarbeit geschrieben über Krieg und Frieden, nämlich französische Außenpolitik vor dem Zweiten Weltkrieg. Da habe ich noch im Ohr, da hat man sich auch mit Doktoranden anderer Unis getroffen, und die dann gesagt haben, mies, was ist denn das für ein altes Thema? Ja, was Krieg und Frieden interessiert doch kein Schwein. Ja, heute sind wir in einer Zeit, wo es kein wichtigeres Thema gibt. Ja. Dann war die Frage nach dem Studium der Doktorarbeit, wo gehe ich eigentlich hin? Und da habe ich gedacht, die Lebensqualität in Osthessen natürlich, meine Eltern, meine Schwester lebten hier und meine Freundin damals lebte auch hier, aber die war auch flexibel. Aber ich habe gesagt, nee, also die Lebensqualität in Osthessen ist so toll. Das ist so eine starke Region. Ich gehe zurück. Ja, und dann bin ich zurück nach Osthessen.
Zurück auch hier dann direkt nach Fulda? Oder in Nähe von Fulda, kann man das
sagen? Ja, dann kam ich, also mein Ziel war ja wieder in den Journalismus einzusteigen. Dann habe ich erstmal bei meinem Vertrauten, Lauterbacher Anzeiger wieder angefangen, wo ich auch als Student immer mal was geschrieben habe. Ja, und dann hat man mal geguckt, so in die Zeitungen, und da habe ich in Fuldaer Zeitung durchgeblättert und da fand ich doch tatsächlich einen Artikel von mir. Den hatten die nämlich einfach aus dem Lauterbacher Anzeiger geklaut und habe ich den damaligen Lokalchef, den Michael Tillmann, der wurde dann später Chefredakteur, dann angerufen. Den kannte ich noch, weil er früher auch in Lauterbach tätig war. Und ich sagte, hier, ihr könnt ja gerne was abschreiben, aber dann müsst ihr es auch bezahlen. Und dann haben wir gemeinsam drüber gelacht. Und dann hat er gesagt, Mensch, Volker, willst du nicht auch was für uns schreiben? Und daraus wurde dann 20 Jahre Tätigkeit für die Fuldaer Zeitung.
Ja. Und da Fuldaer Zeitung, das ist dann auch das nächste Thema. Du hast es gesagt, 20 Jahre. Vielleicht können wir da auch mal ein bisschen drüber sprechen, was in der Zeit alles war. Du bist ja dann auch relativ aufgestiegen. Jetzt gib uns doch mal einen Einblick, wie es war, was gut bei, wie die Arbeit auch bei der Fuldaer Zeitung, zurück bei der Zeitung jetzt auch war für dich.
Also es war, ich habe am Anfang gesagt, so Kneten, das Kneten der Welt. Und das konnte man bei der Fuldaer Zeitung auch. Die Zeitung, die eine hohe Reputation genoss, die gelesen wurde und wird. Und da war es mir schon wichtig, die kleinen Geschichten und die großen Geschichten zu machen, die Dinge, die gut funktionieren, über die zu berichten und zu sagen, schau mal, guck mal, was hier Tolles passiert. Ja, so ein Beispiel ist noch gar nicht so lange her. Da hat eine junge iranische Studentin hier in Fulda Demonstrationen organisiert. Ja, man hätte wahrscheinlich auch ein Bild gemacht und guck mal her, das ist eine Demonstration. Ich habe rausgefunden, wer ist die Frau, die das organisiert. Ja, dann habe ich Berichte über sie gemacht und dann wurde sie dann auch bekannt und hat dann auch hier in der Bahnhofstraße hat sie dann auch einen Stern gekriegt. Also so als ein Beispiel, wo man gute Dinge als Zeitung voranbringen kann. Und so eine Sache, und also das sind die guten Dinge, die man voranbringen kann, aber man muss auch dahin gucken, wo es eben nicht so gut läuft. Das ist auch die Aufgabe einer Zeitung. Und überhaupt hält eine Tageszeitung und die Medien, die so in die Rolle hineinwachsen, sag ich mal jetzt hier in Fulda, Osthessen News, Osthessen Zeitung, die halten eine Region zusammen, weil sie den Stoff bieten, über die eine Region spricht. Mhm. So, aber ich wollte sagen, was nicht gut läuft, und da war eine Sache, die mich über viele Jahre beschäftigt hat. Es gab ein tödliches Bahnunglück im Februar 2010, die 16 in Neuhof. Die 16 Jahre alte Sophia war auf dem eisglatten Bahnsteig, der war nicht geräumt, ist sie von Zug gerutscht, ist ums Leben gekommen. Und da bin ich an dem Morgen, da kam, gab es schon eine Nachricht im Radio, die ich gehört habe, ich gesagt, dass es da irgendwie eine Sperrung gibt. Also es war klar, irgendwas ist da vorgefallen. Und als ich gehört habe, da ist was vorgefallen, habe ich mich da hingesetzt und bin hingefahren. Ich bin ins Auto gesetzt und bin hingefahren. Und da war das Unglück gerade passiert. Da war dann erstmal die Berichterstattung über dieses tragische Unglück und auch die Frage, hat die Bahn das eigentlich, hat den Bahnsteig, war der richtig geräumt, hat die Bahn ihre Pflicht erfüllt? Und das Thema hat mich 10 Jahre lang beschäftigt, bis es dann schließlich von den Gerichten entschieden wurde. Und die Entscheidung war, ja, die Bahn hat schlampig gearbeitet, aber es konnte kein Verantwortlicher zur Rechenschaft gezogen werden, weil die Verantwortung im Sumpf von Subfirmen und Sub-Subfirmen und Sub-Sub-Subfirmen, die war dann nicht mehr verantwortlich, war dann nicht mehr feststellbar, die Verantwortung, genau. Und sonst ein anderer Fall, wo wir als Zeitung und ich auch persönlich so den Finger in die Wunde gelegt haben, das war bei Verfehlungen von Bürgermeistern. Die Bürgermeister spielen in der Rolle hier in der Region eine enorme Rolle. Die sind auch für die Zeitung immer der erste Ansprechpartner für Dinge, die in der Region, in die ihrer Gemeinde passieren. Und einige Bürgermeister standen dann eben auch vor Gericht wegen Untreue, Insolvenzverschleppung. Und da habe ich 5 oder 6 Bürgermeister dann bei den Prozessen begleitet. Die haben mir dann mal vorgeworfen, ich hätte dann einen persönlichen Verfolgungswahn oder wollte denen schaden. Nee, es geht einfach darum, die Dinge, die in der Region nicht gut passieren, auch darzustellen. Mhm.
20 Jahre für eine Lokalredaktion bei der FZ. Irgendwann, deine Zuständigkeiten haben sich immer weiter ausgedehnt, gerade Kommunalpolitik, Wirtschaft, das waren große Themen. Aber irgendwann hat die Rhön-Energie gerufen. Wie kam es dann zum Wechsel? Und die Entscheidung ist dir sicherlich nicht so leicht gefallen, oder? Oder ist sie dir leicht gefallen? Das kann natürlich auch sein.
Nee, also ich muss jetzt aufpassen, welche Worte ich wähle. Ich war irgendwie schon mit der Fuldaer Zeitung verheiratet. Und als ich weg bin, sind viele, viele Tränen geflossen bei den Kollegen, Kolleginnen und auch bei mir. Und das war so der Blick auf die Zeitung. Aber es gab nicht nur einen Blick von wo geht man weg und dann auch wo geht man hin. Und das war die Rhön-Energie. Die ist nämlich wirklich ein besonderes Unternehmen. Ich hatte über die Rhön-Energie als Journalist schon immer berichtet. Also ein bisschen wusste ich, was die machen. Und die Rhön-Energie ist schon ein besonderes Unternehmen. Ich hatte immer einen ganz kleinen Bogen. Vor wenigen Tagen hat mein kleiner Sohn Julius, der ist 4 Jahre alt, hat ein Bilderbuch bekommen. Also ich habe eine große Tochter, Joelle, die ist jetzt 22 Jahre alt, und den kleinen Julius, und bei dem bleiben wir jetzt, der hat nämlich ein Bilderbuch bekommen. Und das hieß Helden der Stadt. So, und da sind das, was man sich in so einem Kinderbuch erwartet, da sind die Polizei, da ist die Polizei genannt, die Feuerwehr, Bauunternehmen, also so die Mitarbeiter von Institutionen, die für eine Region unverzichtbar sind. Aber das ist auch der Anspruch der Rhön-Energie. So, wir sagen, wir sind der Herzschlag. Das bedeutet, wir sind immer da, auch wenn man uns nicht sieht. Und wir sind unverzichtbar. Wir liefern Strom, Gas, Wasser. Wir unterhalten die Netze für Strom, Gas, Wasser. Wir betreiben Frei- und Hallenbäder. Die Straßenbeleuchtung, das sind unsere Leute. Wir stellen den öffentlichen Nahverkehr sicher. Und all das machen wir auch an Heiligabend und Silvester. Also wir sind immer da. Und immer für die Region da. Und wir sind auch, also wir tragen Verantwortung für die Region. Und auch mit wirtschaftlicher Stärke. Also mit unserem Umsatz sind wir unter den kommunalen Unternehmen in Hessen mittlerweile die Nummer 3.
Die 3 schon, krass, ja.
Nach Frankfurt und Darmstadt. Und also wir sind wirtschaftlich stark. Und wir sind auch ein Motor der Nachhaltigkeit. Also die ganze Energiewende würde nicht stattfinden, wenn die Rhön-Energie nicht sagen würde, wir nehmen es in die Hand. Bis 2030 wollen wir 360 Millionen Euro investieren, vor allem in die Erzeugung von grüner Energie und in den Ausbau der Stromnetze. Also wir investieren auch in saubere Busse und zusätzliche Ladeinfrastruktur für Elektroautos. Also zusammen, wir sind das pulsierende Herz der Region. Und für die Stärke dieses Unternehmens in der Region bekannt zu machen, klar zu machen und deutlich zu machen, was machen wir hier eigentlich? Das ist schon eine tolle Aufgabe. Also als ich gewechselt bin, war mir das in dieser Vielschichtigkeit nicht bekannt. Aber dass wir ein ganz besonderes Unternehmen sind, das wusste ich schon, und das hat mich auch gereizt. Und es kommt ja noch was dazu. Wer sind denn die Eigentümer? Die Eigentümer der Rhön-Energie, das sind die Bürger, vor allem die Bürger aus Stadt und Kreis Fulda. Mehr als 80% der Rhön-Energie gehören den Menschen der Region. Und das jeden Tag erklären zu können und deutlich zu machen, das macht richtig Spaß. Ja. Jetzt kommt der kleine Werbeblock. Dann hoffen wir natürlich drauf, dass die Menschen in der Region auch sagen, naja, ihr tut so viel für die Region, dann kaufe ich auch Strom und Gas von der Rhön-Energie, und wenn ich eine PV-Anlage auf dem Dach habe oder ich brauche eine Wärmepumpe für den Keller, dann gehe ich auch zur Rhön-Energie. Also das ist so die Hoffnung. Das ist ja auch das, was uns so auszeichnet, eben unser Engagement für die Region. Wir haben da noch Engagement für die Region, die Rhön-Energie-Challenge, wir haben Vereinssponsoring, wir haben einen Nachhaltigkeitspreis, also ganz viele Dinge, wo wir die Region wirklich voranbringen. Und da mit dabei zu sein und auch die Leistung von Kollegen herauszustellen und deutlich zu machen. Also das macht richtig Spaß. Ich kann ja mal ein Beispiel nennen, so aus meiner Anfangszeit bei der Rhön-Energie. Da gab es im Münsterfeld in einem Mehrfamilienhaus, die waren an der Fernwärme angeschlossen, und die hatten die Heizung war ausgefallen. Und da, die haben sich dann auch an die Medien gewandt, an FFH und an Ostthessen-News. Und also es war klar, der Fehler war im Haus. So, die hingen nun an der Fernwärme dran, die von der Rhön-Energie kam. Und dann haben unsere Kollegen, es war kalt, und dann haben unsere Kollegen natürlich dann in Absprache mit dem Hauseigentümer, haben dann den Schaden in dem Haus behoben. Also es war überhaupt nicht ihre Zuständigkeit, aber wir haben gesagt, nee, wir sind starker Partner der Region, wir machen das. Und FFH hat das berichtet und am Tag vorher schon berichtet über die Probleme. Das ist, da kann sich auch jeder hineinversetzen. Ja, du bist in der Wohnung und es ist kalt und du hast auch kein warmes Wasser, da kann sich jeder reinversetzen. Und dann kommt die Rhön-Energie, obwohl sie nicht zuständig ist, und hilft dir. Und FFH hat die Geschichte erzählt und dann haben sie noch von Händel ein Halleluja darunter gelegt. Halleluja, Halleluja, jetzt kommt die Rhön-Energie. Also ich habe da ja nichts zu gemacht. Das waren unsere Kollegen vor Ort, die das gesehen haben und gesagt haben, wir helfen. Aber ich habe eben geholfen, dass es bekannt wurde und dass die Leistung anerkannt wurde. Da könnte ich noch viele andere Geschichten erzählen. Also das ist so der Kern unserer Arbeit und das macht mir richtig Spaß.
Das merkt man auch wie du da schwärmst. Hat sich in den letzten 3-4 Jahren nochmal sehr, sehr viel in deinem Leben nochmal verändert. Sehr viel erlebt in deinem Leben. Vielen Dank, lieber Volker. Wir sind schon am Ende des Podcasts angekommen, dass du uns so durch dein Leben mal geführt hast. Viele Dinge, die ich gar nicht wusste. Viele spannende Erfahrungen, die du gerade als Journalist auch gemacht hast. Also vielen Dank dafür, dass du dir Zeit genommen hast.
Vielen Dank, Shaggy, dass ich das mal hier so sortieren durfte.
Jeder Gast bei Fuller Kultur, dem Podcast, darf sich einen Song aussuchen von unserer Playlist bei Spotify. Welchen Song hast du dir ausgesucht?
Ja, ich habe meinen Song ausgesucht. Ich habe ja schon gesagt, ich bin Eintracht Frankfurt-Fan. Es ist jetzt kein Lied zu Eintracht Frankfurt, sondern ein Lied, das eher zum FC Liverpool passt. Aber vor allem passt er auch zur Rhön-Energie, die nämlich immer für die Menschen in der Region da ist. Und das ist ein Lied aus einer Zeit, also das Lied ist sogar, ich sag's mal so, ist sogar noch ein bisschen älter als ich. Nämlich aus dem Jahr 1963 von Gary and the Pacemakers, You Never Walk Alone.
Wusste ich. Schöner Song, passt auf die Playliste. Vielen Dank, lieber Volker. Ich bin raus für heute. Vielen Dank für diesen interessanten Einblick. Die Abschlussworte gehören dir. Du darfst dich bei den Hörerinnen und Hörern verabschieden.
Ja, vielen Dank, Shiggy, erstmal für die Einladung. Und an der Stelle, ich habe jetzt erzählt, was ich hier alles Tolles gemacht habe. Das sind immer ganz viele Menschen, die mich unterstützt haben. Ich bin da vielleicht so ein bisschen der dann auf der Bühne steht, aber es sind ganz, ganz viele Menschen, die mich über viele Jahrzehnte unterstützt haben, angefangen von meiner Familie, meinen Kindern und viele Kollegen, ja, die mir den Rücken freigehalten haben, die mich unterstützt haben und nicht zuletzt auch die vielen Leser und jetzt die vielen Kunden der Rhön-Energie. Also wenn die Menschen alle sagen, Rhön-Energie wollen wir nicht mehr oder früher gesagt hätten, Fullerer Zeitung wollen wir nicht mehr, hätte ich das alles nicht machen können. Also ein Dank an ein Dank an die Menschen in der Region und vor allem an die, die auch mehr tun, als es nur ihre Pflicht ist, die extra Meile gehen. Also vielen Dank an Sie draußen an den Lautsprechern.